Es wird beim Philipperbrief wohl auch so laufen, wie es immer gelaufen ist, dass wir Stück für Stück am Beginn des Briefes die wichtigen Begriffe uns ansehen. Und dann geht es eben, je weiter es noch hinter geht, geht es immer viel schneller, wenn wir schon alles haben. Und Andreas hat es zu Recht gesagt, wir kommen heute genau zu der Stelle. Wir haben sie ja das letzte Mal gelesen, Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir haben ja die Gnade angesehen, heute möchten wir den Friede ansehen. Ich muss etwas dazu sagen, dass kein Missverständnis kommt. Das Thema Friede in der Bibel ist so ein Riesenthema, das kann man am Abend nicht abhandeln. Ich habe drum jetzt mal aus dem Alten Bund vor allem diese Grundsätze und im Neuen Bund lediglich so ein paar Eckpfeiler. Ich bin dankbar, dass der Andreas auch das Philipper 4, 7 gelesen hat, was auch sehr wichtig ist. Aber ich möchte zuerst die letzte Bibelstelle vom Zettel lesen, Epheser 2, 13 und 14. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler, wichtiger Punkt. Biblisch gesehen ist das, was man Friede nennt, eine Person. Und zwar die Person Jesu. Und alles, was wir als Friede, als Zustand empfinden, hängt alles mit dem zusammen, wie wir zu ihm stehen. Aber eigentlich ist er der Friede als Person. Und jetzt natürlich, wenn man genau liest, dann fällt einem schon auf in unserem Text, Römerbrief, Epheserbrief, viele, viele Stellen sagen ja Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und hier jetzt heißt es, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Also gibt es eine Doppelwirkung, einmal mit Gott und einmal von Gott. Das ist ein Wechselspiel. Und ich sage es mal so, ich möchte einfach vom Alten Testament zuerst einmal die Grundsätze aufzeigen, dass wir verstehen, wie Gott in diesen Dingen denkt. Weil ich merke immer mehr, je länger ich gläubig bin, dass ich bestimmte Vorstellungen habe, die kommen aus meinem Leben, aus meiner Erfahrung. Aber auch aus meiner Prägung, das, was man im Jungen beigebracht hat, auch zu Beginn des Glaubenslebens. Und vieles ist auch positiv und richtig, aber manche Dinge sind einfach, ich sage es mal so, eine Vorstellung, die nicht unbedingt biblisch sein muss. Gell? Und da muss man immer wieder gucken, ob er sich nicht verrannt hat im Sinne von, dass man einfach was gewöhnt ist. Gell? 4. Mose 25, 12. Darum sprich zu ihm, siehe, ich gewähre ihm meinen Bund des Friedens. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Bund des Friedens. Friede ist eine Person und die Bibel macht jetzt etwas. Sie macht so in Eckpfeilern aus dem alten Bund heraus, zeigt sie, was zukünftig passieren wird. Sie zeigt nämlich, dass es über einen Bund geht. Jetzt ist natürlich das Wort Bund ist ein biblisches Wort. Ich muss das mal ganz ungeschützt sagen, auch Testament. Wenn auf unsere Bibel draufsteht, das Neue Testament, das steht auf den griechischen Grundtextausgabe drauf, Hekaine Diatheke, und das heißt eigentlich letztendlich das Neue Testament, heißt aber auch der Neue Bund, und wenn man es ganz genau nimmt, heißt der Neue Vertrag. Das heißt, er zeigt hier, Friede an die Person Jesu hat mit einem Bund, mit einem Vertrag zu tun, den Gott aufrichtet. Das heißt, der Handelnde ist dann immer Gott selber, der etwas schafft, das so gewaltig ist, dass wir nicht nur den Nutzen davon haben, sondern dass wir eigentlich bloß reagieren müssen. Wir brauchen nichts schaffen. Das ist der entscheidende Punkt. Richter 6, 23. Der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar, nannte ihn, der Herr ist Friede. Und da sieht man ja Offenbarung Jesu Christi im Alten Testament, wie der Herr Jesus sich als der Engel des Herrn offenbart, wie er dieses Opfer, dieses Fleisch, wie das verbrannt wird, und wie er im Feuer in den Himmel steigt und die merken plötzlich, das ist keine normale Person. Da ist Gott selber gegenwärtig und dann sagt er zu ihm, Friede sei mit dir. Und das ist immer das Gleiche. Gott, sei Heiligkeit, wird durch diesen Friede so sein, dass ich mich nicht mehr zu fürchten muss, aber es muss klar sein, der Friede ist der Herr. Also es konzentriert sich alles immer nur auf die Person Jesu, der zwischen mir und dem Vater steht. Er, der Friede, schafft, dass ich Friede mit ihm habe. Und den Friede, den Gott geben will, kommt auch wieder von ihm. Das heißt, es hängt alles an der Person Jesu und dreht sich um sie. Wenn man jetzt sieht, wie selbst in Hiob 34, 29, wie die Bibel diese Grundsätze entwickelt. Und natürlich, wenn man offene Augen hat, sieht man natürlich in jeder Ecke, es zieht alles auf den neuen Bund in Jesu Blut, auf den Herr Jesus selber. Aber man sieht, wie das Alte Testament da schon von Anfang an hier den Blick drauf richtet. Und er sagt hier letztendlich, und das sind wichtige Momente, einfach, wenn er sich ruhig verhält, wer kann ihn verurteilen? Wenn er sein Angesicht verbirgt, wer kann ihn schauen? Das heißt, die Qualität dieses Friedens ist eine andere. Die Qualität des Friedens ist letztendlich eine, die von ihm geschaffen wird. Das heißt, er ist so, er tut, was er will. Wisst ihr, das ist halt das Problem. Wir haben immer im Hinterkopf diesen Gedanken, Gott sollte, Gott muss, Gott ist verpflichtet. Und das ist einfach so, wir müssen es nüchtern sagen, ich sehe, Gott ist zu gar nichts verpflichtet. Sondern er kann tun, was er will. Er kann uns gegenüber Ruhe, Friede ausstrahlen oder er kann es nicht tun. Er hat entschlossen, dass sein Sohn der alleinige Träger des Friedens ist. Und wisst ihr, was das heißt? Das heißt natürlich etwas ganz Radikales, dass eigentlich ein Mensch, der Jesus nicht hat, gar keinen Frieden haben kann. Das geht gar nicht. Wisst ihr, das ist irgendwas anderes. Das ist vielleicht eine seelische Ruhe, das ist ein Phlegma der Seele oder ähnliches. Oder eine Narkotisierung. Aber das, was Friede bedeutet, biblisch, kann ein Mensch, der Jesus nicht hat, nicht haben. Wisst ihr, und das ist halt dann der entscheidende Punkt, wo man letztendlich sagen muss das die Leute sagen, es dreht sich alles nur um die Person Jesu und dort kriegst du alles, was du brauchst. Dass der Seele zur Ruhe kommt. Das alles ist immer nur an die Person Jesu gebunden. Wer Jesus nicht hat, kann keinen Frieden haben. Und im Psalm 29,11 sagt er, der Herr wird seinem Volk Kraft verleihen, der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Wenn man jetzt wieder 2. Petrus 1,3 sieht, die Kraft Gottes, die in der Wiedergeburt geschieht, wenn ich den Heiligen Geist bekomme, und automatisch habe ich die Fülle des Segens, Epheser 1, Vers 3. Das heißt, da gehört dazu Fülle von Frieden. Und das bedeutet eigentlich etwas, dass das, was wir eigentlich aber streben, dass unsere Seele zur Ruhe kommt, dass Friede ist, und dass es immer mit der Person Jesu zu tun hat, dass das der Normalzustand ist. Und wir denken oft, das ist eher jetzt eine besondere Segnung, aber schon Normalzustand. Psalm 34, 15 sagt, suche den Frieden und jage ihm nach. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Da kannst du jetzt auch sagen, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nichts. Jage ihm nach. Das heißt, ich sage es jetzt einmal ungeschützt, das ist ein Stück auch Erfahrungswert, den ich in den letzten Monaten und Jahren hinter mich gebracht habe. Mir ist etwas klar geworden. Mein ganzes geistliches und mein ganzes menschliches Leben hat immer eine einzige zentrale Schnittstelle. Und an der entscheidet sich alles. Da entscheidet sich, wie ich bin, da entscheidet sich, ob ich Fehler mache, da entscheidet sich, ob ich es richtig mache, da entscheidet sich, ob ich zufrieden bin. Da läuft alles drüber. Das ist immer, wie ist mein Verhältnis zu meinem Jesus? Bin ich in Ordnung mit Gott durch den Herr Jesus? Ist das sauber? Dann kommt der Rest, dann kann ich auch Fehler machen. Wer macht keine Fehler? Wer versündigt sie nicht? Psalm 37, 11. Aber das hängt an dieser Person des Erlösers. Und er sagt dann in Vers 11, die Sanftmütigen werden das Land ererben. Jetzt gehe ich mal ins Prophetische rein, das Amt, letztendlich, das der Jesus geschaffen hat, schafft ja etwas, dass wir das Land des Glaubens bekommen werden. Und in dem Moment werden wir das Land des Glaubens ererben. Und jetzt heißt es, und sich großen Friedens erfreuen. Das heißt, die richtige geistliche Haltung, der richtige innere Stand muss großen Frieden bewirken. Jetzt gucke ich die einfach mich selber manchmal an und gucke die Gläubigen an und dann siehst du Hektik, dann siehst du Unzufriedenheit, dann siehst du Verzweiflung, dann siehst du, es klappt nicht. Und ich sage, ist okay, so ist der Kampf des Lebens. Aber der Wille Gottes und der Plan Gottes ist durch die Person Jesu völliger Friede, großer Friede. Das gehört zu diesem Land des Glaubens. Und jetzt muss man natürlich etwas sagen, wenn ich das als Gläubiger nicht habe, ist das jetzt, weil Gott das nicht gut mit mir meint oder ähnliches? Ist ja immer das Gleiche, Satan tut alles, um Zustände zu erzeugen, wo ich genau in diese Haltung reinkomme. Er will diesen Frieden zerstören, das ist im Teufel sein Ziel. Es muss uns klar sein, da ist ein Kampf drum. Psalm 72, 7. wenn der Gerechte blühen wird in den Tagen des Evangeliums, sage ich jetzt einmal prophetisch, und Fülle von Frieden wird sein. Ist der völliger Friede, Fülle von Frieden, überfließender Friede, ist der Normalfall. Aber jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Gott sagt im Psalm 85, 9, ich will hören, was Gott der Herr reden wird. Das heißt, ein Schlüssel dazu, dass ich das richtig verstehe, richtig annehme und die richtige Haltung meinem Jesus gegenüber einnehme, dass nämlich dieser Friede, den er ja als Person in mir installiert, ein Normalzustand ist und dass der in Fülle vorhanden ist, dass das massiv funktioniert, dazu sagt er, ich will hören, was Gott der Herr reden wird. Das heißt, spielt eine ganz große Rolle, wie höre ich aufs Wort Gottes und wie lasse ich das auf mich wirken. Ist ein ganz entscheidender Faktor. Und er wird Frieden zusagen seinem Volk und seinen Getreuen. Das heißt, wer zu seinem Volk gehört, die Wiedergeborenen, neutestamentlich, und werden getreuerisch. Das ist ein Chassid. Getreue sind die, die in Christus gehen. Das heißt, die in ihm bleiben, das sind die Getreue. Neutestamentlich auch der Überrest. Und da sieht man etwas, ist wunderbar. Er sagt, dann wird es Gott zusagen. Jetzt kommen wir zu dem alten Modell, das Gott gewählt hat. Er hat ja gewählt, dass er in seinem Wort bestimmte Dinge uns zusagt. Das ist wie eine Garantie. Wisst ihr, wenn ich jetzt eine Garantie habe, egal um was es geht, und es geht kaputt, dann muss ich die Garantie einlösen. Ich muss da hingehen und den Schein hergeben und sagen, hey, ich habe hier Garantie, mach das mal wieder in Ordnung. Und genauso müssen wir geistlich kommen. Gott sagt es uns zu, aber jetzt müssen wir im Glauben die Haltung einnehmen und dann kommt der Friede sofort massivst. Wenn wir es nicht tun, dann ist zwar die Zusage da, aber wir haben den Frieden nicht. Und dann sind wir meistens beleidigt mit Gott, aber eigentlich sind wir immer selber schuld, weil ich muss ja nur geistlich die Haltung einnehmen. Dann kommt es wieder. Und Psalm 85 heißt Gnade und Wahrheit. Johannes 1. Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Er ist die Gnade und die Wahrheit. Wenn Gnade und Wahrheit sich begegnen, dann wird Gerechtigkeit, die durch Jesu Blut kommt, und Friede sich küssen. Das heißt, hier in der Vergangenheit sogar haben sich geküsst. Das heißt, dann kommt es zu der innigsten Verbindung zwischen dieser Gerechtigkeit und dem Friede. Dann wird diese Gerechtigkeit mein Friede hervorbringen. Ich überspringe eine Stelle aus dem Psalm 119, 165, wo es nochmal ums Wort Gottes geht, dass das wirkt. Wenn man dann in Sprüche 3 reingeht, mir geht es einfach dort, um die Grundsätze mal zu zeigen, damit das nicht vom Neuen Testament zu einseitig sieht. Sprüche 3, 13. Da sagt die Bibel, wohl dem Menschen, der Weisheit findet. Wir wissen, wer die Weisheit Gottes ist, das ist der Herr Jesus. Wohl dem, der ihn findet. Und dann heißt es in 17, ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade Frieden. Entschuldigung, sagen wir mal ehrlich, sind alle unsere Pfade Friede? Da merkst du erst, wisst ihr, mir ist es lange nicht bewusst geworden, wie sehr der Teufel uns ablenkt und wie sehr er uns plagt. Eigentlich darf er es gar nicht. Wir haben eine völlige Befreiung. Er hat uns nach dem Kolosserbrief befreit von jeder Macht der Finsternis. Wir lassen es uns halt gefallen, das ist unser Problem. Und dann kommt der Teufel, wenn er uns selber das Elend angerichtet hat, und dann beginnt er uns unzufrieden zu machen. Wenn wir dann unzufrieden sind, dann verklagt er uns. Das ist ein Teufelskreis. Und dann muss man einmal draus raustreten und sagen, stopp. Das, was Gott sagt, stimmt immer. Das, was Gott sagt, funktioniert immer. Ich bin wohl dem Teufel in die Falle gegangen, dass ich jetzt nicht in kindlichem Glaube das für mich in Anspruch nehme und hier auf diese Schiene gehe und einfach weggucke von meinen Umständen. Und sobald ich das wieder mache, Bibel nennt es nur Gesinnungsänderung, altes Wort dafür, Buße, dann kommt das der Zustand der Friede mit Gott wieder zurück. Jesaja 9,5, die große Prophetie von Herr Jesus, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, man nennt ihn mit seinem Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede Fürst. Die Bibel sagt nicht Friede, sie sagt Friede Fürst. Ein Fürst ist immer ein Herrscher, das ist jemand, der gewisses Vermögen, gewisse Macht hat. Und hier ist der Jesus, der Fürst des Friedens, der letztendlich mir das verschafft. Und jetzt geht die Bibel selbst im Alten Testament, das hat mich doch total erbaut, aber auch gewundert, geht sie sogar hin und zeigt Dinge, die nur neutestamentlich möglich sind, wie man geistlich vorgehen soll. In Jesaja 26, 3 und im 12. Vers. Er sagt hier, einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Er sagt jetzt klipp und klar, es hat mit dem zu tun, wie ich innerlich mich mit dem Herzen aufstelle. Und dann in Vers 12 sagt er, uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen. Also er schafft ihn, denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Das heißt, er zeigt einfach, es ist alles vollbracht. Ich habe ein vollkommenes Opfer. Er schafft es in mir. Wisst ihr, ich habe mich auch erst daran gewöhnen müssen, auch vom ganzen Charakter, vom Geistlichen her, dass ich eigentlich immer nur reagieren muss. Ich nehme immer nur in Anspruch. Jetzt kommt der Teufel und sagt, du hast das nicht verdient. Du bist jetzt wieder böse gewesen. Du hast dich nicht beherrschen können. Du warst lau. Und dann kommt der Verkläger der Brüder und verklagt uns. Und dann ziehen wir das Knick ein und wagen wieder nicht, diese geistlichen Dinge einfach kindlich zu nehmen, weil der Teufel nämlich durch die Verklagung bloß eins will, dass wir nicht die richtige Haltung einnehmen, dass wir es nicht nehmen. Und man muss sich das ja mal vorstellen, warum sagt Paulus in jedem seiner Briefe, oder so gut in jedem seiner Briefe, Gnade und Friede, dass das Wichtigste ist. Er beginnt jeden Brief so. Und das ist kein Schwätzer gewesen, der Floskler schreibt oder Formalitäten macht, sonst war ihm ein Herzensanliegen. Gnade und Friede, das sind die zwei Sachen, die brauche ich. Aber das muss uns halt klar sein, da ist ein Kampf mit dem Teufel, der ist, ich sage es mal so, atemberaubend. Und da muss man einfach, ich sage es mal so, lernen, innerlich einfach eine andere Haltung einzunehmen. Jesaja 32, 17, und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Gerechtigkeit, wisst ihr, was das heißt? Jedes Mal, wenn ich gerecht bin, wie werde ich gerecht? Durch Jesu Blut, er ist meine Gerechtigkeit. Wenn ich irgendeine Sünde begehe und zu meinem Jesus komme und die Reinigung durch sein Blut in Anspruch nehme, dann muss ich der Friede in meiner Seele vollständig manifestieren. Und der Ertrag der Gerechtigkeit, Ruhe und Sicherheit sein auf ewig. Das heißt, ich komme dann in eine Haltung der Ruhe und der Sicherheit rein. Aber das Problem ist ja relativ einfach. In dem Moment, wie ich die Haltung innerlich verlasse, geht es weg. Das ist das Dynamische. Darum heißt es ja das geistliche Leben. Leben ist ja immer dynamisch. Leben ist immer Stoffwechsel. Das heißt zu Deutsch, solange ich die richtige Haltung einnehme, funktioniert das. Wisst ihr, jetzt kommt der Teufel und sagt, statisch. Er greift uns an und sagt, das muss jetzt bei dir normal sein. Und er versucht uns so einzunebeln, dass wir glauben, das ist ein statischer Zustand. Ist er aber nicht. Statisch heißt ja unbeweglich. Das ist ein Zustand der Dynamik. Immer wenn ich mich zu meinem Jesus innerlich erhebe und das von ihm in Anspruch nehme, wenn ich wirklich glaube, dass sein Blut mich reinmacht, wenn ich wirklich glaube, dass die Erlösung für mich völlig reicht, wenn ich wirklich glaube, dass ich gar nicht so viele Fehler machen kann, die er nicht in Ordnung bringen kann, wenn ich sicher bin, bei ihm wird alles in Ordnung gebracht, dann kommt der Friede wie ein Wasserstrom. Glaube ich das nicht, dann werde ich den Blick vom Herrn Jesus wegwenden und werde den Blick auf mich wenden, persönlich. Und wenn dann ein Mensch anfängt zu verzweifeln, das habe ich Verständnis. Was sind wir? Wir sind anfällig, wir sind schwach. Das ist unser Charakter. Aber sobald wir zu ihm kommen, löscht er unseren Charakter aus in dem Moment und zieht bei uns, ich sage es mal so, unser Herz zu sich so in den Mittelpunkt, dass dann seine Erlösung wirkt. Aber es ist ein Glaubensakt. Ich habe es lange nicht begriffen, bis mir klar wurde, im Prinzip, der ganze geistliche Kampf geht immer nur um meine Haltung. Das ist um gar nichts. Meine Glaubenshaltung. Alles andere ist nichts Thema. Jesaja 32, 18. Und mein Volk wird in Wohnorten des Friedens wohnen, in sicheren Wohnungen und an sorglosen Ruheorten. Die Haltung in Christo ist sorglos. Ich sage es einmal so, es gibt ja in der Welt große Erkrankungen. Man sagt ja, Herz-Kreislauf plus Krebs sind die zwei großen Seuchen der Menschheit. Eigentlich, krankheitstechnisch. Und so sind die zwei großen Seuchen und Krankheiten letztendlich, die hier eine Rolle spielen für die geistliche Welt, sind in der Regel einmal die Unzufriedenheit und einmal der Unglaube. dass man es einfach nicht annimmt. Und das mit der Unzufriedenheit, das ist nur wieder die Sache, das ist immer eine Folge, das ist immer so ein Wechselspiel. Und da jagt er uns vom einen zum anderen. Gell? Und sagen wir, das Grundproblem ist einfach das, in Jesaja 48, 18 und 22, da sagt er, und 17 schon vorher sagt er, dass er mich der Weglehrer wird, und dass du doch auf meine Gebote geachtet hättest, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Wisst ihr, was ein Wasserstrom ist? Habt ihr schon mal einen Wasserstrom gesehen? Ein richtiger Wasserstrom, Gebirge zum Beispiel. Ist dynamisch, es hat Kraft. Wir setzen ja immer voraus, Friede ist was Lahmes. Was so wie ein Tümpel. Das ist ein Teich, wo Ruhe ist. Nein, die Bibel sagt, es ist dynamisch. Es ist ein Wasserstrom. Und der wird uns vorwärts treiben. Und 22 sagt er dann, keinen Frieden, spricht der Herr, gibt es für den Gottlosen oder Gesetzlosen. Aber das muss uns einfach klar sein. Wir haben hier ein Privileg, das ungeheuer ist. Wir können alle Unzufriedenheit, alle Unglaube, alles, was hier an schlechte Dinge sich überhaupt bei uns abspielt. Und da spielt natürlich, ich sage es jetzt einmal ungeschützt, der Jesaja als großer Prophet des Zukünftigen eine riesige Rolle. Und er sagt, du wirst in Wohnorten sein, haben wir vorher gelesen. Das ist die Ruhe in Christus. Das ist die Stellung, die Haltung. Und er sagt, dort wirst du vollständig zur Ruhe kommen, durch Glauben. Und wenn das der Fall ist, dann geht die Unzufriedenheit weg. Dann geht auch die Unsicherheit weg. Und dann letztendlich muss ein Mensch, ob er will oder nicht, ganz ruhig werden innerlich. Und dann lernt er zu ertragen. Aber wenn es halt dynamisch ist, gibt es halt Tage, wo es schlecht geht, und gibt Tage, wo es gut geht. Das ist ein Wechselspiel. Das darf man nicht, wenn es mal schlecht geht, verzweifeln, sondern muss ich einfach bewusst sein, es ist dynamisch. Warum sagt ein Paulus, ausgerechnet Paulus, der ja fast für unsere Augen wahrscheinlich perfekt war, im Gegensatz zu uns, warum sagt er, ich vergesse, was da hinten ist? Er muss immer wieder vergessen, weil es gestern vielleicht nichts war. Vorgestern war es super. Vorgestern war es vielleicht wieder nichts. Wisst ihr, das ist ein Problem. Wir müssen lernen zu vergessen, einfach zu sagen, gut, okay, jetzt habe ich versagt, weg. Jetzt bin ich gerade heute fertig, weg. Aber das vollkommene Opfer ist immer noch voll wirksam, gilt für mich immer noch. Wenn es heute nicht geklappt hat, klappt es morgen. Der Gerechte fällt siebenmal und steht siebenmal auf, sagt die Bibel. Sieben ist eine Vollzahl Gottes. Jesaja 57, 2, wieder der Gedanke der Lager. Er geht zum Frieden ein. Sie ruhen auf ihren Lagern. Ein jeder, der gerade Wege geht. Sagen wir, jetzt kommt die Ruhe in Christus, wiederum das Lager. Das heißt, du kommst völlig zur Ruhe. Aber er sagt klipp und klar, aber nur, wenn du gerade Wege gehst. Gehst du ungerade Wege, dann kriegst du ein Problem. Das heißt, da gehört einfach dazu, dass man vor Gott einen klaren Weg geht. Und wir dürfen dir nicht vergessen, die Quelle des Friedens ist Jesaja 53. Auf das wir Frieden hätten, darum liegt die Strafe auf ihm. Und in Micha 5, 4, ganz gewaltig, dieser wird der Friede sein, das ist Epheser 2. Also man sieht, dass da eigentlich gar nichts Neues ist, sondern eigentlich lauter nur Bestätigungen des Neuen Testamentes, die, wenn wir das nachher direkt lesen werden, einfach ein klarer Weg weisen. Aber von Gott her war das die ganze Zeit vorgesehen, das war sein Plan. Und er sagt jetzt klipp und klar in Jesaja 57, 19, indem ich Frucht der Lippen schaffe, Friede den Fernen und den Nahen, Juden und Heide, spricht der Herr, ja, ich will es heilen. Das heißt, es ist der Wille Gottes, dass Friede ist. Wisst ihr, wenn die Bibel jetzt sagt zum Beispiel, dass der Herr jedes Gebet, das im Wille Gottes ist, erhört, 1. Johannes 5, 14, dann muss ich ja letztendlich sagen, dann kann ich auch beten, Herr, wenn ich jetzt fertig bin, wenn ich unruhig bin, wenn ich voll Sorge bin, wenn ich am Ende bin, Herr, gib mir deinen Frieden. Da kann man das beten. Wisst ihr, und wir glauben immer, das ist ungeistig, wenn wir sowas tun. Wenn wir immer von diesem statischen Ansatz ausgehen. Wir sagen immer, es muss jetzt der Normalzustand sein, statisch. Das soll jetzt immer so sein. Und wenn es dann einmal schief geht, dann in der Regel weiß der Teufel ja, wie wir gestrickt sind, dann verklagt er uns sofort. Sofort bringt er uns aus der Ruhe, sofort bringt er uns aus der geistlichen Haltung und dann sind wir innerlich zerknirscht und dann fängt er an, uns zu bearbeiten mit Gedanken, dass wir unzufrieden werden gegen Gott, hadret. Und eigentlich, wenn es gar nicht ist, nur ein dreckiges Spiel des Teufels. Würden wir es alles auf den Tisch werfen und sagen, Herr, erbarme dich und beginne einfach diese Haltung dem Herr Jesus gegenüber einzunehmen und diesen Frieden auf uns wirken zu lassen. Einfach ganz einfach das vollkommene Opfer auf uns wirken zu lassen und das anzunehmen, dann wäre gar nichts. Dann wäre Ruhe. Und das ist halt der Kampf des Glaubens letztendlich. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Und Jeremia 6,14 sagt was? Sie heilen den Schaden der Tochter meines Volkes leicht hin, indem sie sprechen Friede, Friede, wo es doch keinen Frieden gibt. Wir müssen an ihr aufpassen. Nur der Friede Jesu Christi. Nur der Friede, der biblisch ist. Es gibt so Friedensangebote, wo man sagt, du musst ausatmen und dann lässt du deine Sorge raus und dann atmest du ein und lässt der Friede rein. Wisst ihr, was es ist? Es ist mystik. Es ist katholisch. Du kannst ja ins Kloster gehen und Exerzitien treiben. Das ist das Gleiche. Das ist ein Friede, der nichts taugt. Den kannst du vergessen. Ich rede jetzt gar nicht von denen, die sagen, alle sind lieb, alle wollen den Frieden und so. Von dem rede ich gar nicht. Das ist ja so dumm, da man schon gar nicht mehr glaubt. Sondern ich meine jetzt einfach falsche Methode. Die einzig richtige Methode ist mein Verhältnis zu dem, von dem die Bibel sagt, er ist mein Friede. Es hängt immer davon ab, wie ich zu meinem Jesus stehe. Jetzt sage ich mal ganz ehrlich, ich bin jetzt über 40 Jahre gläubig. Ich glaube keinem Gläubiger, wenn er das nicht zugibt, dass er ehrlich oder echt ist, wenn er nicht zugibt, es gibt Zeiten, da haderst du mit Gott. Es gibt Zeiten, da würdest du am liebsten alles hinwerfen. Es gibt Zeiten, da geht dir die Gläubiger auf den Nerv. Es gibt Dinge, da gehst du dir selber auf den Nerv. Und es gibt Dinge, da benimmst du dich gegenüber Gott nur nicht ungebührlich, weil du noch eine gewisse Angst vor ihm hast. Sonst würdest du dich genauso ungebührlich benehmen. Woher kommt es? Das kommt daher, dass der Teufel mit seinen Dämonen den Luftraum beherrscht und uns in Gedanken, wenn er unsere Situation sieht, beschießt. Diese Gedanken sagen immer das Gleiche. Das Opfer wirkt nicht. Gott hat mein Gebet nicht erhört. Gott meint es nicht gut mit mir. Oder, das ist die eine Seite, wo es sich gegen Gott richtet, oder es richtet sich gegen mich. Ich bin unfähig, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Und immer das Gleiche. Was sagt die Bibel? Der Teufel ist der Verkläger der Brüder. Die Bibel sagt, der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Sie sagt, der Jesus ist die Wahrheit. Also muss ich einfach hingehen wie ein kleines Kind, auch wenn ich so eine Situation habe, und hingehen und sagen, was sagt er? Ich habe jetzt angefangen, die Bibel anders zu lesen wie früher. Ich habe 40 Jahre die Bibel sicher nicht falsch gelesen, aber ich mache jetzt seit neuestem etwas. Ich lese langsamer, ich lese nicht weniger, aber langsamer, weil ich habe mehr Zeit. Ich lese konzentrierter und wenn ich merke, dass ich nicht konzentriert bin, stoppe ich, gehe wieder zurück. Und ich glaube, dass das, was hier steht, dass Gott es wirklich so meint. Wenn es die Bibel sagt, die ihr ferne wart, ihr seid nahegebracht durch Jesu Blut, er ist unser Friede, dann ist das so. Denn wenn ich keinen Friede habe, dann muss ich nur kommen und sagen, Herr Jesus, reinige mich mit deinem Blut, dass ich wieder ganz nahe bin. Und ich nehme jetzt kindlich im Glauben, dass du mein Friede bist. Ich muss dir nur im Glauben zustimmen, kindlich. Dann passiert's. Ich glaube, dass ganz viel von dieser Unzufriedenheit wirklich nur durch den Unglauben kommt, würde ich den Unglauben über Bord werfen und im Glauben immer diese geistliche Wahrheit annehmen, würde ganz viel nicht passieren. Viele meiner Vorstellungen, die sind halt so, die haben der Teufel eingeredet. Ich glaube nicht, dass alle Vorstellungen, die ich habe, neutral sind. Es gibt Dinge, die redet der Teufel ein. Und es ist oft so, ich habe Leute schon gesagt, die haben zu mir gesagt, oh, nur noch das Problem muss der Herr mir lösen und seelsorgerlich jetzt bete dafür und überhaupt. Ich sage den Leuten dann immer, weißt du, wenn das Problem gelöst ist, kommt das Nächste. Du musst lernen, in deinen Problemen Friede zu haben. Du musst lernen, in deinen Problemen zur Ruhe zu kommen. Also ich bin ja kein sanftmütiger Mensch, das kann man wirklich nicht nachsagen. So, ich bin Feuerkopf. So klein wie ich bin, so giftig bin ich vom Charakter her. Ich habe mal in der Bank, da mein Kunde so gereizt, da habe ich den Stuhl durch die Bank geworfen, in Schalterhalle vom Kunde. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ist ja, ich sage es mal vorsichtig. Wir sind so. Der andere stand so, der ist dann eher depressiv, der stand 5 Jahre beleidigt. Das ist ein Unterschied. Ich bin 5 Minuten schlei um mich,
Aber es ist das Gleiche im Prinzip. Ist aber, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir sind so. Wisst ihr, wir dürfen doch nicht so tun, als wären wir nicht so. Jetzt muss ich aber sagen, aber obwohl wir so sind, akzeptiert es Gott in der Weise, dass er sagt, sobald du kommst mit deiner Gesinnung und dich wieder auf mich richtest und das Opfer annimmst, mach ich das wieder in Ordnung. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, dass wir glauben, dass alle diese Bibelstelle stimmen und dass er das will, dass dieser Friede ist und dass er letztendlich das bei uns in Ordnung bringen will. Aber Jeremia 12,12, kann man sich gleich merken, B-Teil, keinen Friede für alles Fleisch. Er sagt dir, es gibt keinen Friede fürs Fleisch. Wisst ihr, alles, was geistlich ist, führt zum Friede. Alles, was fleischlich, seelisch ist, führt nicht zum Friede. Woher weiß ich, was Fleisch ist? Hebräer 4,12. Im Prinzip musst du die Bibel so lesen, dass du sagst, Herr Jesus, Hebräer 4,12, nimm jetzt das zweischneidige Schwert, trenne bei mir Geist und Seele, trenne bei mir Geist und Fleisch, dass ganz klar ist, was ist. Und ich will deinen Weg des Geistes gehen, deinen Weg gehen. Ich sage es mal so, du kannst 50 Kapitel Bibel im Tag lesen, habe ich auch schon gemacht. Das bleibt trotzdem nichts hängen. Sondern der entscheidende Punkt ist, das, was hier steht, ist Realität, Wahrheit. Sobald du es annimmst, muss es passieren. Das ist der Punkt, wo wir hinkommen müssen. Jeremia 29,11. Wisst ihr, das ist ja erstaunlich, wie viel in den alttestamentlichen Propheten und in diesen ganzen Dingen eigentlich über diese geistliche Wahrheit, die neutestamentlich durch die Person Jesu und durch Paulusbriefe im Stichwort genannt sind, hier schon verankert sind. Eigentlich hast du im Alten Testament schon alles. Jeremia 29,11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft, eine Hoffnung zu geben. Versteht ihr? Jetzt sage ich es mal ganz bockelhart. Wenn das jemand von ganzem Herzen glaubt, dann kann er nicht aus der Spur fallen. Das ist bei mir immer so. Sobald ich das nicht mehr glaube von ganzem Herzen, falle ich aus der Spur. Dann verlasse ich den Weg. Sobald ich wieder zurückkehre und sage, Moment mal, Gott hat nur Gedanken des Friedens mit mir, nicht des Unheils, er will mir eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Wenn es noch so düster aussieht und so trübe, ich will jetzt einfach vertraue, wie ein kleines Kind. Und sobald ich anfange, die Stimme des Teufels nicht mehr zu akzeptieren, sondern das, was Gott sagt, sagt, das ist so. Es ist so. Dann passiert's. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Bibel sagt, dass Gott etwas erwartet. Hebräer 11,6. Er erwartet, dass wir ihn durch Glaube ehren. Er erwartet es. Wisst ihr, wir tun genau das Gegenteil. Wir glauben immer, wir müssen Leistung bringen. Es hat mit dem Gesetz zu tun. Bei uns ist in unserem Schädel und im Inneren ist das mosaische Gesetz zu stark verankert. Und der Teufel macht es aktiv, indem er uns immer Leistungsgedanke bringt. Sagt, jetzt hast du wieder nicht gepackt. Im Prinzip, ich habe schon oft gesagt, wenn ich so stark wäre, wie man denkt oder wie ich wollte, dann bräuchte ich ja ihn nicht mehr. Das ist ja gerade das Entscheidende. Weil ich wackelig bin, brauche ich ihn. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist der Unterschied zwischen Evangelium und Religion. Bei Religion werden die Leute immer stärker, beim Evangelium werden sie immer schwächer. Wenn sie immer klarer sehen, was drin ist. Ich habe eine ganz andere Sicht von meinem Charakter und von meiner Sündenatur, wie wo ich mich bekehrt habe. Ich habe nur geglaubt, wo ich mich bekehrt habe, ich werde zum Perfektionismus übergedreht, problemlos. Ich habe nur gedacht, jetzt wird alles ausgelöscht. Jetzt sei es ein bisschen anders. Jeremia 33,6. Siehe, ich verschaffe ihr Linderung und Heilung. Ich will sie heilen, dienen eine Fülle von Frieden und Treue offenbaren. Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Manche Dinge muss uns Gott zeigen, muss er uns offenbaren. Jetzt, wenn du die Bibelstelle liest, jetzt kannst du die lesen und dich wundern, dass Gott sowas sagt. Du kannst auch was anderes machen. Du gehst hin und sagst, Herr, wie geht es? Offenbare mir diese Fülle von Frieden. Merkt ihr was? Ich hebe mein Herz im Glaube zu Gott und sage, ich habe die Sehnsucht, dass du mir diese Fülle offenbarst. Und sobald ich das im Glaube tue, wird das tun. Wir haben den Geist des Glaubens, 2. Korinther 4,13. Darf man nicht vergessen. Aber ich muss es glauben, dann passiert es. Klagelieder 3,17 ist mit das herrlichste Kapitel, das es gibt. Da sagt er, ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen. Wisst ihr, manchmal, wenn ich Gott ganz aus der Schule laufe, dann lässt er es einfach zu, dass meine Seele keinen Frieden hat. Und da muss ich einfach sagen, Herr, erbarme dich, was muss ich tun? Und da muss ich kindlich im Glauben zurückkehren. Und sage ich, kapituliere. Das ist einfach, ich kapituliere. Ich bin jetzt bereit, alles zu glauben. Ich bin bereit, deinen Weg zu gehen. Ich bin bereit, meine eigenen Gedanken wegzuwerfen. Ich bin bereit, am Teufel seine Stimme abzuschalten. Ich bin bereit, dir zuzuhören. Und wiederum sagt die Bibel, das ist Einstellung. Und Einstellung ist immer Buße. Haggai 2,9. Haggai ist das Kapitel. Oder sind zwei Kapitel über die neutestamentliche Gemeinde, ist eine Prophetie. Wo er zeigt, wie man das Haus Gottes baut. Und da sagt er in Vers 9, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Also Gemeinde ist wesentlich herrlicher, selbst wie der alte Bund, spricht der Herr der Herrscher an. Und an diesem Ort, will ich Frieden geben, spricht der Herr. Steht hier? Der Wille Gottes ist Friede. Zu hadern oder unzufrieden zu sein, wenn ich jetzt keinen Friede habe, ist völliger Unsinn. Und zwar aus dem Grund, weil die Bibel klipp und klar sagt, Gott will, dass du Friede hast. 1. Johannes 5, wenn du etwas bittest, was im Wille Gottes ist, dann bekommst du es. Das heißt, wenn du jetzt wie ein kleines Kind kommst und sagst, Herr, gib mir diesen Frieden, reinige mich in dein Blut und lass diesen Frieden wieder mein Herz beherrschen, dann hast du vor Gott her die Zusage, dass er dein Gebet erhört. Das wird passieren. Aber wenn ich es nicht glaube, passiert es nicht. Das ist ja der entscheidende Punkt. Ich muss glauben, dass Gott es so meint. Das heißt, wenn ich was im Wille Gottes bitte, das auch passiert. Dann kommt der Teufel wieder und sagt, ja, jetzt muss das sich ändern, das muss sich ändern und überhaupt muss sagen, vergesst es. Die Bibel sagt klipp und klar, und damit sagt es Gott, wenn du im Wille Gottes betest, kommt, der Wille Gottes ist, dass du Friede hast, das muss nur kommen. Wir sind so primitiv, denken die Gläubigen nicht. Sie denken kompliziert. Wir müssen lernen, wie die kleinen Kinder einfältig zu werden. Sacharja 6,12. Siehe, ein Mann, dessen Name Sprosch Zemach, das ist Titel Jesu, ist, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Und er ist, der den Tempel des Herrn bauen wird, und er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen und auf seinem Thron sitzen und herrschen, und er wird Priester sein und auf seinem Thron, und der Rat des Friedens wird zwischen beiden bestehen. Das heißt, ein Ratschluss des Friedens wird durch ihn geschaffen werden. Es wird der Normalzustand sein. Und ich muss es nochmal erklären, wo das war in der Gemeinde mit dieser Streiterei. Wisst ihr, ich bin ja nicht sanftmütig. Ich bin ja eher der Feuerkopf, der dann um sich schlägt. Dann war ich ja immer noch krankheitsmäßig nicht so auf der Höhe und alles. Und ich war dann auch gewisserweise deprimiert nach dieser Gemeindeversammlung. Und dann kam das ganze Programm, das der Teufel mit dir erstellt. Vom Hader über der Frust, alles da. Und ich bin dann nachts um 10, ich weiß das nur wie heute, wie das gelaufen ist, ich denke es war um 10, ich habe so in etwa auf die Uhr geguckt, plötzlich, das sei wie wenn die Sonne durch die Wolke kommt, das war wie wenn der Heilige Geist plötzlich diesen fleischlichen Wusch, den der Teufel geschaffen hat, durchbricht, kam eigentlich nur ein einziger Gedanke, und der war so massiv und so radikal, ich konnte ihn innerhalb von Sekunden fassen. Da sagt der Herr zu mir was ganz Einfaches. Ich habe keine Stimme gehört, sondern es war innerlich. Ich habe gewusst, das ist die Stimme des Herrn und das ist so. Du musst nur eins tun, du musst mit mir in Ordnung sein. Und du musst bereit sein, und jetzt kam der Haken. Du musst bereit sein, um dieser Haltung willen alles zu opfern. Es darf dich nicht mehr interessieren, was passiert. Deine ganze Zielsetzung muss nur sein, dass du vor mir in Ordnung bist. Ich war innerhalb von ein paar Sekunden sofort bereit, Gott zu dienen. Das war sowas von gigantisch. Und das ist mir seither nie mehr aus dem Schädel gegangen. Immer wenn Kampf kommt. Wir haben Kampf, fragt mal meine Frau, wir haben oft Kämpfe. Das ist nicht mehr normal. Aber wenn es nur noch kracht und die Kämpfe losgehen, dann letztendlich habe ich etwas gelernt. Wenn das jetzt alles schief geht, es gibt nur einen zentralen Punkt. Er ist mein Friede. Ich muss mit ihm in Ordnung sein. Damit ist der Friede Gottes da. Das heißt, die Umstände sind nicht mehr mein Indikator. Das heißt, der entscheidende Faktor, der etwas bewirkt. Das heißt, die Umstände dürfen mich nicht mehr steuern. Aber meine Entscheidung, ich muss nur gucken, dass ich mit ihm in Ordnung bin und der Rest ist egal. Ich glaube nur, dass man das einnehmen kann, die Haltung, wenn man vorher durch die Trübsal geht. Manchmal muss ich Gott durch die Trübsal führen, bis du so weit bist, die Haltung einzunehmen. Sacharja 8, 19. Liebt ihr nur die Wahrheit und den Frieden. Wisst ihr, was das heißt? Jetzt sagt Gott praktisch, du musst den Frieden so lieben, dass du bereit bist, letztendlich so eine Haltung einzunehmen. Die Wahrheit ist das Wort Gottes und der Friede, das muss so stark sein bei dir, dass du letztendlich nichts anderes mehr willst. Und in Malachi 2, ab 4 zeigt er die Leviten, das ist schon nichts anderes wie ihr Bild für die neutestamentliche Gläubige, die Priesterklasse. Er sagt, mein Bund mit ihm war Leben und Friede. Sobald das Leben Gottes in mich kommt, ist der Friede da. Ich verlieh ihm beides. Wisst ihr, wenn ich geistliches Leben habe, ist der Friede normal. Er verleiht uns beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Und jetzt erklärt er, wie das Wort Gottes in seinen Lippen war und was der Priester tun muss. Wisst ihr, ist eigentlich so, auch aller Dienst, alles, was ich für Gott tun muss, basiert immer nur auf der einzigen entscheidenden Haltung, Friede mit Gott durch den Herr Jesus. Immer nur von dem. Wisst ihr, wir denken, wenn ich das jetzt nur wüsste, wenn ich das studiert hätte, so war ich früher auch mal, wenn ich perfekt griechisch-hebräisch könnte, dann vergiss es. Das ist alles Hilfskrücke. Entscheidend ist er und ich. Dann kannst du sogar, ich sag's mal vorsichtig, ein Analphabet sein und mehr wissen wie ein Professor. Das ist möglich. Der lebendige Gott. Sobald du mit ihm in Ordnung bist, er und der Jesus, mein Frieden, dann passiert's. Wenn du jetzt das Ganze im Neuen Testament dir mal anguckst, dann siehst du plötzlich, jetzt wird es verschärft und konkretisiert. Aber in Matthäus 10, 34 sagt der Jesus zuerst schon mal, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und zwar, jetzt kommt nämlich ein entscheidender Punkt, er bringt kein äußerlicher Frieden. Der Bibel steht, haltet mit jedermann Frieden, so viel es an euch liegt. Wisst ihr, aber um Jesu Wille hast du Krieg in dieser Welt. Das ist normal. Die Leute mögen dich nicht, die Leute hassen dich, weil du mir Jesus dienst, das ist normal. Und er ist gekommen und in dem Moment, wie er als Erlöser in dein Herz einzieht, hast du Gegner, das ist normal. Ich habe es erlebt, einmal war einer meiner großen Chefs mein Gegner. War nicht einfach. Hat sich mal vor mir auf den Tisch geworfen, hätte ich mich geschämt. Hat sich vor mir auf den Tisch geworfen, vor alle anderen Angestellten. Der ist fast waagrecht auf den Tisch gelegt, ich habe es noch nie gesehen. Hat die Kralle so ausgefahren, hat sie auf den Tisch knallt und hat geschrien, ich brauche keinen Sündenbock, hat der Jesus gemeint. Ist das normal? Aber dieser Krieg, da gibt es keinen Frieden an der Front. Aber das darf keinen Einfluss haben auf den Frieden in meinem Herzen. Der Friede in mir, zwischen mir und meinem Jesus, der muss so stark sein, dass er den Kampf und den Krieg, wo kein Friede ist, außer mir, dass er den erträgt. Und der Jesus sagt Johannes 14, 27 und das ist jetzt eine Verheißung. Und da kommt jetzt wieder ein ganz, ganz interessanter Gedanke, den man gar nicht denkt. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wisst ihr was? Er hinterlässt ihn. Er ist in diesem vollkommenen Opfer drin und er gibt ihn uns aktiv. Sobald wir im Glauben kommen, gibt er uns diesen Frieden wie ein Wasserstrom. Johannes 16, 33. Denn ich habe zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis oder Trübsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er sagt praktisch, in mir habt ihr Frieden, das ist eine Zusage, und die Welt kann nur so extrem sein, er hat sie überwunden, und in ihm werde ich auch mit seinem Frieden diese Welt überwinden. Nur muss ich das glauben. Wisst ihr, wenn ich das glaube, dann kann noch so verrücktes Zeugs kommen, oder so extremes, oder so hartes, oder so brutales. Wenn ich das wirklich von ganzem Herzen glaube, dann weiß ich, sein Friede wird mich nicht verlassen, sein Friede wird mich durchbringen und ich werde überwinden. Ich muss glauben. Wir lesen die Stelle einfach, ja, damit ihr in mir Frieden habt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das liest man so runter. Aber das meint er so, versteht ihr? Das ist ja das Radikale. Gott meint das so. Und sobald ich das im Glauben für mich privat in Anspruch nehme, wird der Herr Jesus mein Herz beherrschen und dieser Friede wird durchbrechen. Aber ich muss es tun. Und das hat mich auch erschüttert. Ich habe die Stelle, glaube ich, noch nie gelesen, ohne dass mich es bewegt hat. Apostelgeschichte 9,31. Und jetzt müssen wir ja mal einfach nüchtern sachlich sehen. Da ging es ja ganz schön zu. Da heißt es dann, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa, Galiläa und Samaria und wurden aufgeboten, wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Ist im Prinzip müsstest du jeder Gemeinde bei jeder Versammlung diesen Vers vorlesen und sagen, das ist das Programm. Das soll geschehen heute. Dass Friede ist in die Gemeinde, dass wir aufgeboten werden, dass wir in der Furcht Gottes wachsen und dass wir wachsen durch diesen Beistand des Heiligen Geistes. Wisst ihr, wo kommt das wieder her? Alles von ihm. Ich muss nur im Glauben mein Herz öffnen und annehmen. Wisst ihr, wir haben immer die falsche Idee, ich muss tun. In Wirklichkeit muss ich nur glauben. Und sobald ich im Glauben das für mich in Anspruch nehme, was er hier sagt, und mein Herz nimmt es wirklich an, tut wirklich Buße, dann handle ich entsprechend. Das ist ja der entscheidende Punkt. Durch meine Gesinnung wird mein Handeln gesteuert. Das heißt, ich glaube immer, ich muss handeln, dass Gott zufrieden ist und Gott sagt, du musst die Gesinnung, die richtige einnehmen, dann wirst du richtig handeln. Das heißt, wir drehen das rum. Wir zäumen das Pferd am Schwanz auf, statt am Kopf. Apostelgeschichte 10,36, ganz wichtiger Punkt. Das Wort, das er den Kindern Israel gesandt hat, haben wir jetzt gesehen, Altes Testament, indem er Frieden verkündigen ließ durch Jesus Christus, welcher Herr ist über alle. Das heißt, er sagt klipp und klar, die Verkündigung muss darauf zielen, dass Friede ist. Du musst die Leute sagen, es ist Friede. Du musst die Leute sagen, du bist ein Ungläubiger, du bist im Krieg mit Gott. Es kann sein, er bringt dich hier um auf der Erde und wirft dich in die Hölle, aber er hat Friede gemacht. Du musst nur den Frieden annehmen, dann ist sofort alles in Ordnung. Dann ist der Zorn Gottes von deinem Leben weg. Dann bist du im sicheren Bahnen, dann wird in deinem Leben nur passieren, was Gott zulässt. Das muss verkündigt werden, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich heute so lese, was alles verkündigt wird, boah, brutal. Was alles auch Seminare und Führungskräfte muss ich, Entschuldigung, das kann die Welt besser. Also meine Erfahrung ist, die Welt ist besser. Also da sind die fit. Mir müssen die Leute sagen, Friede. Du kriegst Friede. Ich habe mit unserem Verkaufstrainer und den Führungskräftetrainer habe ich mich immer angelegt. Die haben da zu kurzer Zeit gemerkt, dass ich nicht normal bin. Ich passe da nicht rein. Gell? Dann haben sie gefragt, was machen Sie denn privat? Dann haben sie ihnen erklärt. Ganz einmal, das weiß ich noch wie heute, ich habe da alle den Leuten ein Traktat gegeben und dann müsst ihr euch vorstellen, die ganze Bude voll von diesen Beratern und Männern und der Verkaufstrainer tänzelt da vorne rum und plötzlich greift er oben in das Täschchen rein, zieht der Traktat von mir raus, dreht sich blitzschnell zu mir rum, ob mich überrumpeln wolle. Und normal kannst du mich überrumpeln, weil im Gang und so bin ich sehr auffällig. Aber dort kann er Gnade geben, knallt mir das Traktat vor die Nase hin und fragt plötzlich vor allem, Herr Kaufmann, was ist das? Da sage ich, ein Angebot. Danke, sagt er, nimmt es und schubt es wieder rein, macht weiter. Es ist einfach so, die Welt ist letztendlich so, wir müssen ihre Verkündiger, Friede mit Gott durch Jesus Christus. Wir müssen ihnen den Frieden verkündigen und ihnen sagen, da ist was, wo du zur Ruhe kommst. Manchmal kostet was, manchmal kostet nichts. Römer 1,7. An alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Merkt ihr etwas? Immer. Ob er es am Anfang vom Brief hat, ob er es ein bisschen später hat, es ist beim Paulus undenkbar, dass er die Gläubiger angeht, auch mit Briefen, wo er wichtige Sachen schreibt, wenn er nicht zuerst betont, Gnade und Friede muss sein. Zwingend. Wisst ihr, das haben wir oft vergessen. Wir stürzen uns auf die Details. Ohne zu überlegen, wenn nicht Friede und Gnade ist, wenn ich nicht alles aus seiner Gnade kriege umsonst, wenn nicht der mein Friede ist, wenn meine Haltung ihm gegenüber nicht stimmt, dann funktioniert der Rest auch nicht. Das ist faktisch. Beim Paulus immer wie eine Überschrift. Sorgt dafür, dass das ist und dann. Römer 5,1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Gnade und Friede. Durch Glaube. Ist immer der gleiche Gedanke. Bloß in dem Moment, wie ich das nicht tue, passiert nichts. Wenn nichts passiert, kommt der Teufel und lügt. Und sagt, guck mal, das passiert nicht, weil Gott nicht treu ist, weil es Gott nicht gut meint mit dir. Er lässt dein Gebet verstreichen und überhaupt. So fängt dann der Teufel an. Und da müssen wir einfach sagen, aus, das stimmt alles. Ja, Gott hat nur Gedanke des Friedens mit mir. In Jesus nur Friede. Das ist der Kampf. Und jetzt muss ich einfach die richtige Haltung einnehmen, dann hört der andere Dreck auf. Das ist so. Römer 8, 6. Denn das Trachten des Fleisches ist tot. Das Trachten des Geistes aber Leben und Friede. Das heißt, der Heilige Geist trachtet in mir danach, dass das geistliche Leben floriert und das Friede ist. Das ist einfach Zentrum des Willens Gottes. Und da sagt es noch klarer in Römer 14, 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Wisst ihr, ich sage es mal so, wenn du wissen willst, wie eine Gemeinde steht, dann musst du das Thema Blutwurst abhandeln. Ich mache das manchmal. Dann mache ich zwei Extreme. Zuerst zeige ich die eine Seite, dann jubelt der eine Teil, dann zeige ich die andere Seite, dann jubelt der andere Teil. Am Schluss sind alle so ein bisschen enttäuscht. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das Recht Gottes sind nicht Äußerlichkeit, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Es ist ein Unterschied. Es ist hier. Ich habe jetzt einen Bruder, der hat mich auf einer Konferenz verwarnt, wegen der Frauenfrage. Der hat mich so verwarnt, dass er so einen Zustand bekommen hat, dass ich glaubt habe, der kollabiert und seine Frau hat ihn dann gestoppt. Aber dann kam Verkündigung. Und ich habe dann Evangelium verkündigt und nicht das, was er wollte. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, es hat mich getroffen. Und ich habe mit ihm weiter Kontakt, beschriftlich. Er sagt jetzt, aber dann kommt, wenn er das alles gesagt hat, sagt er, aber gell, meine Frage bewegst du dann doch nochmal wegen der Frauenfrage. Aber wisst ihr, das Wort Gottes trifft und zieht, wenn es Friede ist. Zwei Vers weiter, Römer 14, 19. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Man soll jetzt streben, das zum Frieden dient. Wisst ihr, wir müssen praktisch gucken, alles, was wir tun, auch geistlich, muss der Friede bewirken. Daher Jesus in den Mittelpunkt stellen und Menschen zu ihm führen. Und das Römer 12 haben wir schon vorher zitiert. So viel an euch ist, haltet Frieden mit jedermann. Wenn halt ein anderer nicht will, da hast du dann keine Verpflichtung mehr. Du darfst dich nicht verklagen lassen vom Teufel, da hast du keine Verpflichtung. Du musst nur das tun, was an dir liegt. Mehr kannst du nicht, du kannst dich nicht zwingen. Und in Römer 15, 33 sagt er sogar, der Gott des Friedens. Damit tituliert er Gott als ein Gott des Friedens. Das ist sein Normalzustand. Gott schafft nicht nur Friede, er ist der Gott des Friedens, steht in Kapitel 16, Vers 20 auch nochmal. Wisst ihr, jetzt nochmal ehemäßig, 1. Korinther 7, 15. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er, der Bruder oder die Schwester sind in solchen Fällen nicht gebunden, in Frieden aber hat uns Gott berufen. Es betrifft jetzt den Großteil von uns nicht, aber was machst du, wenn deine Frau oder dein Mann dir davonläuft? Dann zerbrechen Leute geistlich und werfen geistlich alles hin. Das ist falsch. Er sagt zum Beispiel, wenn das passiert, wenn er dich wegen dem Evangelium verlässt oder sie verlässt dich, dann sagt er, du darfst dich jetzt vom Teufel hier nicht reinjagen lassen. Gott will Friede. Und darum ist auch Galater 5, 22, die Frucht des Geistes ist Friede. Und ich glaube, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Das heißt, ich glaube, dass wenn er etwas sagt, dass das auch in der Reihenfolge eine Rolle spielt. Er sagt, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede. Das ist der gleiche Zustand. Liebe, Freude, Friede. Das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Und wenn das nicht gewirkt wird, dann gehe ich da mal davon aus, dass nicht der Heilige Geist ist. Epheser 4, 3. Und eifrig bemüht sei, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wisst ihr, immer auf der Basis Friede kannst du auch Einheit bewahren. Wenn ich jetzt Friede will und mit Gott in Ordnung sein will und das in den Mittelpunkt stelle und der andere nicht, dann funktioniert das nicht. Ist aber nicht meine Verantwortung. Ihr begreift. Das heißt, ich muss immer gucken, dass der Friede bei mir funktioniert. Das ist der entscheidende Punkt. Damit hast du deine Einseitigkeit, die letztendlich eine riesige Rolle spielt. Diese Einseitigkeit ist eigentlich die Lösung, der Trumpf. Wisst ihr, wenn du jetzt das Ganze anguckst, von hinten bis vorne, er sagt in Epheser 6, 15 von der Waffenrüstung und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Bibel sagt sogar, das Evangelium ist Evangelium des Friedens. Das heißt, das Hauptziel des Evangeliums ist Friede mit Gott. Und das Hauptziel des Evangeliums ist, dass dann dieser Friede, den der Friede mit Gott hat, so beeinflusst, dass er Friede mit Gott hat und dann Friede von Gott dauernd bekommt. Das ist nämlich Gnade um Gnade. Hebräer 7, 2. Melchisedek, der Vorschattung Jesu. Da sagt die Bibel, er ist nicht nur der König der Gerechtigkeit. Wir haben ja gelesen, Gerechtigkeit wirkt Friede. Er ist der König von Salem, das heißt der König des Friedens. Wisst ihr, und König ist jemand, der herrscht. Und in seinem Reich, im Reich Gottes, da gilt Friede. Das ist der Normalzustand. Und er herrscht und er will, dass dieser Friede in seinem Reich wirklich da ist. Und ich lese jetzt das Philipper 4, Vers 4, und zwar bis 7. Also ich fange bei 4 schon an. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Das ist der entscheidende Punkt. Du gehst im Glaube hin, wenn die Bibel sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, dann wirfst du alle die Sorge auf ihn. Und dann sagt er, unter Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken, das steht eigentlich ganz genau im Grundtext, Noemata. Das heißt, da steht mehr wie Gedanke, da steht meine gesamte Grundhaltung. Für Noemata gibt es im Deutschen meines Wissens kein Wort. Also Gedanke trifft es schon. Aber da ist die gesamte Haltung gemeint. Bewahre in Christus Jesus. Das heißt, die deutsche Bibel geht hier ganz kindlich einfältig vor und sagt praktisch, du musst das, was die Bibel sagt, tun. Du musst deine Sorge wegwerfen. Du musst glauben, dass Gott für dich sorgt. Wenn ich nämlich meine Sorge Gott gib, und der lebendige Gott ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und er hat uns seinen Sohn als Friede gegeben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn er wirklich das meint, was er sagt, das tut er, dass er nur Gedanke des Friedens hat, dann kann ich meine Sorge abgeben. Wisst ihr, wenn er nur Gedanke des Friedens hat, dann kann ich es abgeben. Ich kann sagen, ich verstehe es nicht, aber ich glaube es. Mir hat jetzt ein Bruder gesagt, ich verstehe es nicht, aber ich glaube es. Hat er fast bei jedem zweiten Satz gesagt. Ja, das verstehe ich nicht, aber ich glaube es. Gigantisch. Ein Mann, der seit 20 Jahren blind ist und den ich sehr schätze. Aber es war interessant. Er hat immer wieder gesagt, ich verstehe es nicht und mir ging es gleich. Ich habe dann auch gesagt, ich verstehe das auch nicht, aber ich glaube es auch. Und sobald wir das tun, kommt unsere Seele zur Ruhe. Und dann wird dieser Friede uns beherrschen. Weil dann geben wir Gott die Ehre, indem wir glauben. Aber ihr versteht, der Friede ist nichts Statisches. Du kannst nicht sagen, du hast dich bekehrt, jetzt bist du Gotteskind, jetzt hast du Friede. Du musst immer Friede haben. So redet man hier raus. Nun ist Entschuldigung, diesen Friede tobt ein mörderischer Kampf, weil der Teufel das nicht will. 2. Thessalonicher 3, 16 heißt es, er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Alle Zeit. Wisst ihr, Entschuldigung, wenn ich das jetzt lese und ich bin jetzt im Zustand des Unfriedens und Zerknirschung im Herzen und völlig fertig, jetzt kann ich hingehen, wirklich als Kind sagen, Herr, das ist dein Wille. Da steht, dass du uns das alle Zeit geben sollst, auf alle Weise. Ich nehme es jetzt im Glauben an. Gib es mir. Wisst ihr, das ist der Unterschied. In der Haltung, gib es mir. Wenn ich das nicht mache, dann weiß ich es hier, aber es kommt nicht runter. Die 20 Zentimeter, bei mir sind es vielleicht plus 18. Die sind entscheidend. Von hier noch hier. Jakobus 3, 18. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Gerechtigkeit bewirkt immer letztendlich Friede. Und dieser Friede ist wie ein Wasserstrom. Und dieser Friede ist letztendlich niemand anders wie der Herr Jesus selber. Es kommt wieder zu dem alten, einfachen Ansatz, ich muss mit ihm in Ordnung sein, durch sein Blut. Damit ist Friede mit dem Vater und damit Friede mit ihm durch Jesu Blut. Und jetzt kommt Friede von Gott, das ist ja unser Text, von Gott, indem ich einfach die Haltung einnehme. Dann kommt der Friede von Gott, dann kommt er, dann kommt der Reflexion. 2. Petrus 3, 14, Endzeit. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, nämlich die Wiederkunft Jesu, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Ich weiß kein Mittel, um die Endzeit zu überleben, als mit ihm in Ordnung zu sein. Ich weiß kein Mittel, das nervlich durchzustehen, als dass sei Friede mein Herz beherrscht. Früher habe ich gedacht, ich hätte Mittel, aber habe keine. Offenbarung 1,4. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war, der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus dem Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also in der Offenbarung auch nicht anders wie in den Briefen, auch der gleiche Ansatz, Gnade, Friede, durch wen? Durch den Erstgeborenen, durch den Herr Jesus. Und jetzt kommt eigentlich eine Vereinfachung des Ganzen. Alles geistlich läuft nur ab, ich und er und mein Herz. Richtet sich mein Herz aufgrund vom Wort Gottes, weil ich glaube, dass Gott es meint so, dass er sagt, du meinst es gut mit mir, der Schnurgedanke des Friedens, dein Blut bewirkt, dass ich sofort nahe bin, mit dem lebendigen Gott versöhnt bin. Jetzt erwarte ich, dass jetzt von Gott dieser Friede kommt. Ich nehme es einfach in kindlichem Glauben an. Es passiert. Wortmann, Führer der Heiligungswegen, hat einmal eine Versammlung begonnen, ohne Einleitung, ist einfach vorne hingestanden und hat zu den Leuten gesagt, glaubst du, dass der Herr Jesus dir jetzt in dem Moment begegnet? Dann hat er gesagt, die sind aufgeschreckt. Die haben gesagt, was will der? Ganz einfach. Plus eins, keine fromme Schau, sondern dass du dein Herz zu ihm wendest und sagst, ja, du bist mein Friede, ich nehme es an. Ist ein Akt. Aber wisst ihr, wer den Akt auslöst? Ich löse ihn aus mit meinem Willen. Der Heilige Geist mahnt mich, aber ich muss reagieren. Ich muss Ja dazu sagen, sonst passiert nichts. Wisst ihr, von daher schließen wir Paulus seine Einleitung ab. Gnade und Friede. Wir brauchen Gnade um Gnade, jeden Tag revolvingartig. Aber der Friede muss der Normalzustand sein. Jesus allein. Ich möchte beten. Herr Jesus, es ist so gewaltig, dass du unser Friede bist und dass schon das ganze Alte Testament es atmet, dass du uns Friede schaffst durch diesen neuen Bund in deinem kostbaren und teuren Blut. Und in dem Moment, wenn wir unsere Herzen zu dir erheben, mit dir in Ordnung sind, dass es dann auch passiert, dass dieser Friede dann zurückkommt wie ein Wasserstrom in unsere Herzen. Du kennst unsere Kämpfe, du kennst unsere Charakter, du kennst unsere Zeiten, wo wir versagen, wo wir letztendlich dir aus der Schule laufen und trotzdem hast du uns nicht verworfen, sondern du hast auch dann Gedanke des Friedens mit jedem von uns. Und es gibt uns einfach Gnade, es zu begreifen, es zu tun, unser Herz zu dir erheben. Du bist unser Friede, nahegebracht durch dein Blut bist du letztendlich unser Friede. Dafür danke ich dir. Amen.